Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und ich denke, in dieser Woche kommen wir nicht drum herum, ja, über Jürgen Klopp und den FC Liverpool zu sprechen. Und die Talfahrt an der Merseyside geht weiter. In diesem Spiel gab es eine weitere Niederlage, nämlich die vierte am Stück in der Premier League. Mit 0:2 ging da das Merseyside Derby gegen den FC Everton verloren. Wieder mal ein Tiefpunkt für Jürgen Klopp. 4 Niederlagen in Folge in der Liga, das gab es für einen Liverpool-Trainer zuletzt 1923, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Unglaublich. Und es ist definitiv ein Tiefpunkt.
Ja, absolut. Also gerade nach dem Derby werden die Kritikstimmen jetzt immer lauter werden. Und dieses Image von Klopp, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben, fängt einfach an zu bröckeln. Und man muss ja auch sagen, es war ja nicht unverdient. Also es ist nicht so, als würden sie jetzt zu Unrecht irgendwie bei guten Leistungen bestraft werden. Sie waren auch einfach schlechter.
Ja, die Partien gegen Everton sind in dieser Saison einfach sowas wie ein absolutes Horrorszenario für Jürgen Klopp. Im Hinspiel verletzten sich ja schon Van Dijk und Thiago für längere Zeit. Van Dijk ist ja immer noch nicht fit. Thiago ist mittlerweile ja wieder fit, aber trotzdem, er spielt nicht an seinem Leistungslimit. Auch in diesem Spiel ging es überhaupt gar nicht gut los für Jürgen Klopp. Da gab es direkt das schnelle 0:1 durch Richarlison nach dem tollen Steckpass von James Rodriguez. Aber ich denke, dieses Spiel hat ja auch direkt ja diese Defensivschwäche wieder mal aufgezeigt. Da kam nämlich der gute Ball zu James Rodriguez. Der dreht sich einmal in Richtung Tor und steht dann ungefähr 20 Meter vor dem Tor vollkommen frei, hebt den Kopf und spielt den überragenden Steilpass für Richarlison, der dann ganz cool bleibt. Aber der darf dann nie so frei zum Pass kommen, James Rodriguez.
Nein, für mich auch das Tor ein absolutes Symbolbild für die gesamte Saison von Liverpool und vor allem für die Defensivleistung. Weil wenn wir uns jetzt mal die Aufstellung von Everton angucken, dann haben sie eigentlich nur nominell 2 echte Spieler, die für Torgefahr sorgen können. Das ist James Rodriguez und Richarlison, die eigentlich nur die beiden zusammen vorne gespielt haben. Und genauso ist das Tor gefallen. Also James kriegt den Ball im Zwischenraum, so wie es wahrscheinlich geplant war. Aber dann hat er eben nur einen einzigen anderen Spieler, den er schicken kann, wo es gefährlich werden kann. Und dann diesen einen Steilpass nicht verteidigt zu kriegen, also kann ich nicht verstehen.
Ja, Carlo Ancelotti ist ja eher destruktiv in dieses Spiel reingegangen. Sie haben nämlich die Fünferkette aufgeboten und davor noch mit Doucouré und Davis gespielt. Also eher ja, defensiv und zerstörerisch, der Spielplan von Carlo Ancelotti. Aber er ist vollkommen aufgegangen. Sie wollten eben diese tiefen Bälle für Richarlison spielen über James Rodriguez. Und das ist direkt schon in der 3. Minute aufgegangen. Und danach wurde es ja auch wieder mal nicht besser für Jürgen Klopp. Man konnte nur eher selten gefährlich werden. Und in der 2. Halbzeit folgte dann ja der weitere Tiefschlag.
Ja, genau. Es war ein Elfmeter. Dann in der 60. kam erst Sigurdsson rein und hat dann später den Elfmeter verwandelt. Also wieder mal der Altbekannte aus der Bundesliga. Mhm. Hat er relativ souverän verwandelt, links unten. Vielleicht noch ganz interessant, dass Calvert-Lewin eben nicht in der Startelf stand, sondern James Rodriguez mit Richarlison. Ja, sicherlich nicht leistungsbedingt, oder?
Nee, ich denke, das lag am Spielplan, den Ancelotti vorher ausgeknobelt hatte. Wie gesagt, ich denke, man wollte eben genau dieses Spiel spielen mit den steilen, tiefen Bällen auf Richarlison, der da ein bisschen höherwertiger eingestuft wurde in diesem Gesichtspunkt als sein Konkurrent Calvert-Lewin. Aber lass uns noch über einen weiteren Tiefschlag sprechen für Jürgen Klopp, nämlich der Captain Jordan Henderson musste verletzt raus während dieses Spiels. Er war ja sowas wie die einzige Konstante zuletzt im Spiel von Jürgen Klopp. Und der hat ja auch weiterhin seine Leistung gebracht, zuletzt ja in der Innenverteidigung. Und er musste verletzt raus. Man weiß noch nicht ganz genau, was es ist, aber es sah nicht gut aus. Wenn er jetzt länger ausfallen würde, schlimmer kann es ja eigentlich auch nicht mehr werden. Ne?
Nein, er war der wichtige Spieler und du hast es angesprochen im Hinspiel, die Verletzung von Van Dijk, als er mit Pickford zusammengerasselt ist. Also irgendwie in diesem Derby passieren immer nur schlechte Sachen für Liverpool. Jetzt dieser Ausfall von Henderson. Wir haben vor der Sendung schon kurz drüber gesprochen, über diese Rolle von Henderson. Also er wurde ja über den Klee gelobt in der Meisterschaftssaison, in der Saison, wo sie die Champions League gewonnen haben. Er war der Leader, der Lautsprecher, der ist ja so ein bisschen wie Müller bei Bayern, der wirklich alles kommentiert. Und jetzt noch seine besondere Rolle in der Innenverteidigung, wo er auch gelobt wurde, weil er hat das fast ohne Leistungsabfall gespielt. Das Einzige, was eben gefehlt hat, war jetzt der Sechser. Also diese Rolle, die er vorher so gut ausgefüllt hat, ist jetzt die, die fehlt. Und hinten hat er eigentlich kaum einen Leistungsabfall zu denen, die vorher da gespielt haben, zugelassen. Und für mich ein super Captain und ein Riesenspieler. Wenn der jetzt auch noch ausfällt, sehe ich nicht, wie da jetzt der Umschwung kommen soll.
Ja, vor einigen Jahren wurde Henderson als Captain bei Liverpool ganz klar unterschätzt. Aber mittlerweile, das darf man nie vergessen, wenn man über ihn und seine Wichtigkeit spricht, er ist der einzige Captain in Liverpools ganzer Historie, der Champions League und Premier League zusammen gewinnen konnte. Also er hat da Historisches geleistet und kam ja aus Sunderland für einen wahnsinnig kleinen Geldbetrag. Und ich denke, damals hätte sich nie jemand ausmalen können, welche Rolle ihm mal zukommt bei Liverpool. Wenn er jetzt ausfallen sollte, wäre das für Jürgen Klopp eigentlich ja nicht verkraftbar, vor allem in der aktuellen Personalsituation. Aber lass uns jetzt ein bisschen über den größeren Kontext sprechen bei Liverpool. Das war jetzt die erste Heimpleite gegen Everton seit 1999. Also noch vor der Jahrtausendwende ist es da zum letzten Mal so weit gekommen. Klopp meinte nach dem Spiel zu aktuellem Form, ganz interessant, ich zitiere, wenn wir gut spielen, ist es nicht sicher, dass wir gewinnen. Wenn wir nicht gut spielen, verlieren wir zu 100%. Und ich denke, das ist ein Zitat mit großer, großer Bedeutung.
Ja, und das trifft zu 100% zu. Also diese engen Spiele haben sie ja in der Meisterschaftssaison mit einer unfassbaren Sicherheit immer gewonnen. Also diese 1-0-Spiele, das hat sie ja ausgemacht über weite Strecken. Nur so kann ja auch dieser Punkterekord überhaupt zustande kommen. Mhm. Und diese Spiele gewinnen sie eben nicht mehr. Und auch darüber hinaus, ich weiß, was er meint, wenn sie gut im Spiel sind, diesen Zugriff haben, vorne die Jungs sich gut bewegen, gewinnen sie eben trotzdem nicht, also nicht zwingend. Sie haben immer noch Spiele, wo sie eine gute Leistung bringen, dann ausgekontert werden, wie gegen City, wo sie unglückliche Momente haben mit Alisson. Also irgendwie dieses Selbstverständliche geht völlig verloren. Und die Frage ist eben, wie tief darf Klopp fallen? Also ich wäre jetzt noch ein bisschen vorsichtig, hier von einer Riesenkrise zu sprechen, weil es vielleicht noch ein bisschen zu sehr im Anfangsstadium ist. Aber wir müssen es natürlich ein bisschen weiterspinnen. Was ist, wenn sie jetzt nicht in den nächsten 5, 6, 7 Wochen die Kurve kriegen?
Ja, ich denke, diese Frage beschäftigt alle auf der Insel momentan. Wie tief darf Jürgen Klopp und der FC Liverpool in dieser Meisterschaftssaison fallen? Was ist, wenn sie die Champions League verpassen? Ich denke mal, das wäre schon eigentlich nur schwer hinnehmbar für den Champions-League-Sieger von vor 2 Jahren und den aktuellen Meister in England, wenn sie die Euroleague sogar verpassen würden, wobei es ja im Moment gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass das passiert, weil sie haben jetzt 4-mal in Folge verloren, dann würden sie ja wahrscheinlich gar nicht international vertreten sein im nächsten Jahr. Und also natürlich muss man sagen, Jürgen Klopp ist so etwas wie unkündbar. Also der hat Liverpool aus der Mittelmäßigkeit der letzten Dekade wieder zurückgeführt an die absolute Spitze. Sie sind Meister geworden, Könige von Europa gewesen. Dem darfst du eigentlich niemals kündigen. Aber ich denke, ein Weltverein wie Liverpool mit dem Standing auch, das muss auch auf seine Zukunft achten. Und eine Zukunft ohne europäischen Fußball ist nur schwer vorstellbar.
Ja, absolut. Also lass uns das mal durchgehen. Im ersten Fall, wenn Liverpool die Champions League verpasst, aber es schafft, sich für die Euroleague zu qualifizieren, glaube ich, dass es fast ohne Bruch weitergeht. Also die Spieler werden bleiben, der Trainer wird bleiben. Für mich ist relativ klar, dann werden da keine großen Veränderungen sein. Klar, intern, man wird das angreifen, man wird es ansprechen, weil so darf es natürlich nicht weitergehen, wenn du auf diesem Niveau warst. Aber ich glaube, er würde bleiben. Interessant ist, was ist, wenn er beide internationale Wettbewerbe verpasst? Wie geht es dann weiter? Weil ich muss sagen, du kannst Liverpool nicht feuern. Also du kannst Klopp bei Liverpool nicht feuern, so rum. Das geht nicht. Also es stehen ja jetzt schon quasi 10 Clubs Schlange, die den sofort mit Kusshand im Empfang nehmen würden. Das geht nicht. Die Sache ist für mich, ich könnte mir vorstellen, dass er selber dann den Verantwortlichen zuvorkommt und den Hut zieht, so wie er es auch in Dortmund gemacht hat, nach dieser fatalen Hinrunde, wo er dann gesagt hat, ich höre auf. Wo dann mit diesem Wort quasi auch der Umschwung kam, dass sie diese Saison noch so gut zu Ende spielen konnten in Dortmund. Das ist für mich das einzige Szenario, wie er gehen kann.
Es kann natürlich auch sein, dass wir uns dieses Verhältnis Verantwortliche und Trainer da jetzt ein bisschen zu romantisch aufgeladen vorstellen. Weil man darf ja auch nie vergessen, in Dortmund, da hatte er als Chefs eben Watzke und Zorc, mit denen er täglich zusammengearbeitet hat. Die waren auch ziemlich dicke Freunde und sind es noch nach wie vor, glaube ich. In Liverpool hat er sowas eben überhaupt gar nicht. Da gibt es einen Besitzer, der letztlich alle wichtigen Entscheidungen fällt. Und ich denke, mittlerweile heutzutage ist kein Trainer mehr unkündbar. Und im Moment sind sie ja der schlechteste Meister der Premier League-Historie mit dem aktuellen Punkteschnitt und der Ausbeute. Und ich denke, auch Jürgen Klopp ist da vor großen Entscheidungen nicht gefeit. Und ich denke, dass er sich da auch jetzt nicht zu wichtig nehmen sollte, weil auch es würde weitergehen bei Liverpool, auch ohne Klopp. Es müsste Veränderungen geben, aber ich denke, die wird es eh geben, wenn man den Gerüchten traut. Steht ja auch Wijnaldum auf der Lieblingsliste quasi der Spieler von Ronald Koeman, dem Trainer bei Barca. Salah liebäugelt ja auch mit einem Wechsel nach Spanien. Und ich denke, da ist nichts in Stein gemeißelt.
Nein, das natürlich nicht. Vielleicht noch um ein Wort dazu zu sagen, dieses Verhältnis zu den Verantwortlichen ist ja auch in Dortmund kein leichtes. Also immerhin hat er es geschafft, mit Leuten wie Watzke gut klarzukommen, was Trainer danach wie ein Tuchel, wie ein Favre eben nicht geschafft haben. Also vielleicht da, er ist schon ein Mensch, der gut kann, auch mit seinen Chefs dann quasi. Aber ich glaube, dass dieses enge Verhältnis, was Klopp damals zu Watzke hatte, jetzt quasi das Verhältnis zu den Fans ist. Also ich glaube, dass er bei den Fans auch nach einer katastrophalen Saison immer noch ein Riesen-Standing hätte. Dasselbe gilt für Führungsspieler, die er groß gemacht hat. Ich glaube, er hat einfach so viel Kredit, dass er kann gar nicht fallen. Also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch zu blauäugig, aber das ist im Moment meine Einschätzung.
Dazu passt noch ein Zitat von Graeme Souness, der Liverpool-Legende, der nach diesem Spiel bei Sky Sports in England meinte, dass aktuell jede Mannschaft in England gegen Liverpool spielen will, weil sie ein leichtes Ziel sind. Und ich denke, dazu darf es für einen Meister niemals kommen, dass jede Mannschaft in England gegen sie spielen will. Aber ich muss ihm da auch recht geben, im Moment geben sie einfach kein gutes Bild ab. Das liegt natürlich, wir haben es auch schon häufiger gesagt, an Verletzungen. Aber man darf sich da auch nicht ganz jetzt von blenden lassen von den Verletzungen. Okay, Van Dijk ist verletzt, wohl der wichtigste Spieler insgesamt. Jetzt könnte vielleicht noch Henderson ausfallen, aber er war ja noch nicht verletzt in dieser Saison. Und Gomez ist eben verletzt, Van Dijks Innenverteidigerpartner. Das sind aber nur drei Spieler. Wenn man jetzt mal weiterschaut, Alisson ist fit, Mané ist fit, Salah ist fit. Die beiden Außenverteidiger können spielen. Das ist immer noch eine Mannschaft, mit der man auch absolut in die Champions League kommen muss.
Ja, jetzt machst du es wie Mourinho, der ja auch diese Aufzählung getätigt hat.
Da sind Parallelen,
Ja,
ja.
absolut. Aber ich finde, Liverpool hat eben nur diese 14, 15 Spieler, die in diese Startelf rücken können. Also ich finde, sie haben von der Qualität her einen relativ kleinen Kader. Und da ist ja die einzige interessante Personalentscheidung im Moment Henderson. Also wenn wir jetzt mal Trainer spielen, dann hast du diese 13, 14 Spieler, die du aufstellen kannst. Und für mich ist die einzige interessante Personalfrage, Henderson auf der 6 oder in der Innenverteidigung? Und für so ein Spiel jetzt im Derby. Also ich finde, ein taktischer Fehler. Also wenigstens, wenn ich Trainer bin, schaue ich mir an, wie stellt der Gegner auf, spätestens als das raus war. Du siehst, dass James und Richarlison die einzigen beiden Offensiven sind. So, und dann, weißt du, über lange Bälle werden die nicht kommen, weil zu zweit und keiner von denen ist wirklich kopfballstark, die werden nicht über lange Bälle kommen. So, und wenn du das weißt, dann läuft es übers Mittelfeld. Wenn du im Mittelfeld die Zweikämpfe gewinnst, kommen die beiden gar nicht ins Spiel. Und wenn du dann einen Henderson hast, der dann gegen Davies, gegen Doucouré dagegen halten kann, ist das für mich eine riesen Win-Situation. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, dass man ihn dann zurückzieht und im Mittelfeld mit Thiago und Jones zwei Spieler hat, die kaum Zweikämpfe gewinnen. Also für mich taktisch einfach nicht gut gemacht.
Ja, wir können ja auch mal kurz aufhören, über das große Ganze zu sprechen, um wirklich mal mehr so da reinzugehen ins Detail. Ich finde auch eh ein großer Fehler von Klopp und den Verantwortlichen war es, dass sie im Sommer nicht auf dem Transfermarkt richtig attackiert haben. Ich meine, sie sind Champions League-Sieger geworden, okay, sie sind Meister geworden und gerade dieser Zeitpunkt muss es sein, die Kassen müssten voll sein und dann musst du als Trainer auch sagen, okay, ich habe in den letzten, ja, 2 Jahren eigentlich immer die gleichen 12, 13 Spieler spielen lassen. Die haben jede Woche mindestens zweimal immer durchgespielt. Ich muss jetzt neue Spieler haben auf Weltklasse-Format oder Weltklasse-Niveau. So, hat Klopp nicht gemacht. Er hat nur eigentlich Thiago dazu bekommen, ein vermeintlicher Weltklasse-Spieler. Das reicht bei weitem nicht aus. Das ist ein krasser Managementfehler.
Okay, finde ich spannend. Also ich finde Thiago Riesentransfer gewesen. Unglücklich, mit den Verletzungen im Moment ist er kein Faktor, müssen wir nicht drüber reden. Er ist nicht der Thiago, der in Bayern gespielt hat, der diesem Team so richtig weiterhelfen kann. Aber wenn alle fit sind, glaube ich, dass der Kader breit genug ist. Und klingt jetzt so blöd, aber wer will denn zu Liverpool? Also vor der Saison, mit der Mannschaft, wo willst du reinrücken? Als Neuzugang, du willst ja spielen. Und wenn du dann als Flügelspieler kommst, Minamino kam, großes Talent, wir sehen es jetzt bei Southampton, das kann klappen. Ja, aber dann hast du Mané und Salah vor dir, die immer spielen wollen. Und wie willst du da reinrutschen? Also ich finde auch einfach für junge Spieler kein interessantes Ziel.
Aber wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, Diogo Jota kam ja von den Wolves. Ihm wurde ja auch wenig Spielzeit eingeräumt am Anfang. Aber er hat sich dann irgendwie so da reingefuchst. Firmino hat auch nicht seine besten Spiele gemacht. Und dann kam Jota auch für Firmino rein. Und Jota ist jetzt ja auch kein Weltklasse-Spieler, muss man ja auch mal sagen. Und du hast es gerade angesprochen, die Breite des Kaders, die ist für mich nicht weltklassereif. Im Moment sehen wir, da spielt jetzt häufiger mal ein Shaqiri, da spielt ein Curtis Jones. Wenn Firmino mal rausfällt, dann kommt da ein Origi rein. Das sind Spieler, die würden bei tollen Bundesliga-Vereinen nicht mal spielen. Ja, also das ist für mich auch einfach zu schlecht, muss man mal offen ansprechen.
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben uns jetzt hier ein bisschen fast verquatscht. Also Liverpool, ihr seht, das Taktische sehr interessant, da durchaus ein paar Personalien, die zu besprechen sind. Als nächstes, als zweites Spiel wollen wir heute über West Ham sprechen. Also ich glaube, die sind bei uns die letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen. Ein Riesenteam, sind jetzt Vierter, haben gegen Tottenham gewonnen mit 2:1 und haben damit nochmal eben Sprung gemacht. Und im Moment sind sie auf Champions-League-Kurs, da wo Liverpool eben hin möchte.
Ja, über das Spiel wollen wir jetzt gar nicht mal so viel sprechen. Wir können die Torschützen noch kurz nennen. Es waren Antonio und Lingard für West Ham und Lucas Moura für Tottenham. Wir wollen vielmehr so etwas auf die Besonderheiten von West Ham eingehen. Und ich denke, wir bleiben da direkt bei einem Torschützen, der ja vielen Man United-Fans noch ein Begriff sein sollte, Jesse Lingard, der mittlerweile auch schon 28-Jährige, das ewige Talent von der Insel. Und der hat auch wieder ein super Tor gemacht.
Ja, also der ist riesig in Form. Ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut klappt zwischen den beiden, also zwischen Lingard und West Ham. Aber im Prinzip, es passt alles. Also er hat mit ihm dahin, also mit den beiden dahinter, mit Rice und Suchek, zwei Spieler, die ihm unfassbar gut den Rücken frei halten. Also es sind eigentlich die Gesichter für diesen West Ham-Aufschwung. Die spielen unfassbar gut, auch ein Suchek mit, ich weiß nicht, wie viel Torbeteiligung jetzt, extrem torgefährlich, sehr viel Ruhe, sehr viel Struktur im Spiel. Sehr geradeaus. Also West Ham ist jetzt kein Team wie Leeds, was irgendwie taktisch unfassbar brilliert. Es ist aber einfach ein gutes Grundgerüst, womit sie im Moment Riesenerfolge feiern.
Das Grundgerüst ist einfach außergewöhnlich, vor allem mit diesen Eigenschaften, die sie ja mittlerweile haben. Da haben wir eine Viererkette jetzt gegen Tottenham, bestehend aus Zufall, Dawson, Diop und Cresswell. Also Hand aufs Herz. Ich denke, ja, das wird jetzt vielen nicht unbedingt ein Begriff gewesen sein, diese Viererkette. Aber wahnsinnig eklige Spieler, die auch im Verbund unglaublich stark sind und da ihr eigenes Gehäuse wie ihren Augapfel beschützen. Da haben wir einen Zufall auf hinten rechts. Ich weiß, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der ist für mich einer der besten Rechtsverteidiger der Premier League in diesem Jahr, der Tscheche. Kam ja von Slavia Prag vor der Saison und ich denke, dem hatten wenige die Entwicklungen zugetraut. Der ist ein Zweikämpfer vor dem Herr, der ist ein Kämpfer und das vereint ja auch eigentlich die ganze Mannschaft. Du hast schon angesprochen, Rice und Suchek bilden wohl das mittlerweile beste Sechserpärchen in der ganzen Liga. Und dann haben wir davor auch einfach eine tolle Offensivreihe. Jetzt an diesem Wochenende bestehend aus Bowen, Lingard, Pablo Fornals und Michael Antonio. Jarrod Bowen auf rechts mit einem wahnsinnig tollen linken Fuß, der ja auch schon in Zweitliga-Zeiten bei Hull City damals immer wieder herausgestochen ist. Lingard, ich denke, müssen wir wenig drüber erzählen. Und Antonio vorne, ein absolutes Kraftpaket. Da freut sich kein Innenverteidiger gegen zu spielen. Die Frage ist, was glaubst du, wie weit können sie es treiben in dieser Saison? Könnten sie vielleicht Richtung Champions League sogar schielen? Weil jetzt gerade sind sie ja auf diesem ominösen vierten Platz.
Ja, also du hast es jetzt sehr, sehr in den Himmel gelobt mit dem besten Sechser-Duo der Liga. Ich weiß nicht, also in der Form, ja, vielleicht, sie sind sehr gut, aber ich glaube, dass das nicht von Dauer sein wird. Also ich befürchte, ich muss hier leider die West Ham-Fans enttäuschen, wenn es die gibt. Ich glaube nicht, dass es für die Champions League reicht. Ich glaube, dass sie eher einbrechen werden, weil auch in dieser Offensive, das sind zwar starke Spieler, auch Bowen, ich glaube, wer die Flanke gesehen hat, der weiß, von welchem linken Fuß du sprichst, das ist unfassbar gut. Aber auch ein Antonio, der ja der Stoßstürmer ist für mich kein Spieler, der jetzt die nächsten 3 Jahre 15 Tore in der Liga macht. Also für mich auch, weiß nicht, er hat auch Formschwankungen drin. Wir haben es jetzt gesehen, sie haben gegen Tottenham gespielt, haben 2:1 gewonnen, aber eigentlich auf der anderen Seite ist ja die Qualität da. Also ein Kane, Antonio, allein das Duell, das kannst du ja nicht vergleichen. Kane, der aus allen Lagen schießt, Antonio, der Kämpfer. Aber umso beeindruckender eben, dass sie es im Moment auf den Platz kriegen. Trotzdem glaube ich nicht, dass das von Dauer sein wird und ich befürchte auch, dass sie es auch diese Saison nicht ganz halten können.
Nee, du sagst es, also offensiv, das sind jetzt auch keine Spieler von Weltformat, aber gerade das macht es ja eben für mich so beeindruckend, dass die mit relativ unbekannten Spielern da so für Furore sorgen. Und man darf es ja auch jetzt nicht vergessen, auf der Bank saß noch ein Saïd Benrahma, für den Pablo Fornals von Anfang an gespielt hat. Benrahma ist für mich, wenn der mal richtig in Form kommen wird, einer der besten Spieler der ganzen Premier League. Da kann ich nur an jeden den Tipp rausgeben, sucht mal bei YouTube Saïd Benrahma Skills. Das ist eine unglaubliche Skillshow, also eine Trickshow vor dem Herrn, der Junge. Wenn der Spielfreude hat, wenn der gut drauf ist, wenn der auch richtig eingespielt ist mit seinen Teamkollegen, der wird noch sehr viel Freude verbreiten in dieser Liga. Und ja, auf der anderen Seite muss man ja auch mal über José Mourinho sprechen und über die Spurs. Mittlerweile ja, sind sie in der Liga auch etwas abgerutscht, stehen auf dem 9. Rang und haben auch den Anschluss verloren. Aber in der zweiten Hälfte waren sie besser gegen West Ham. Das lag natürlich auch an der Aufstellung, die sich dann ein bisschen verändert hat.
Genau, weil ein Gareth Bale langsam in Form kommt. Also er kam zur Halbzeit rein, hat dann auch für Unruhe gesorgt, hat das Tor von Lucas Moura per Kopf vorbereitet. Also nach einer Ecke hat er da, ist Lucas Moura richtig gut hochgestiegen. Schönes Kopfballtor gegen West Ham, nichts Leichtes. Also da nach einer Ecke zu treffen, Chapeau, nicht schlecht. Vorne aber finde ich insgesamt zu ungefährlich. Also ich glaube, Bale hat nochmal die Latte getroffen und auch nach einer kuriosen Szene mit Son ist der Ball gegen den Pfosten getupft. Aber trotzdem irgendwie so dieses letzte bisschen fehlte. Und so konnte West Ham das Spiel am Ende dann auch gut für sich entscheiden und auch verdient. Okay, das soll es gewesen sein mit der Spielanalyse. Heute nur zwei Spiele, dafür ein bisschen ausführlicher. Wir wollen aber noch die übrigen Ergebnisse kurz durchgehen. Ein Spiel fehlt allerdings noch. Vielleicht fangen wir damit an. Das ist Brighton gegen Palace. Die spielen heute Abend um 21 Uhr. Mal sehen, wer da dieses Duell, was ja eher in der unteren Tabellenhälfte vonstatten geht, für sich entscheiden kann. Dann hatten wir noch United, die mit 3:1 Newcastle schlagen konnten. Vielleicht noch ganz interessant, lass uns da zwei, drei Worte verlieren. Kann United diesen zweiten Platz verteidigen? Glaubst du das?
Ich denke, das war echt ein guter Auftritt. Muss man einfach mal so kurz und knapp sagen. Es war ein guter Auftritt gegen eine Mannschaft aus Newcastle, die sich spielerisch für mich verbessert hat in den letzten Wochen. Saint-Maximin mit einem wunderschönen Tor für Newcastle. Wenn der Junge wieder mal gut drauf ist, ähnlich wie Benrahma, ist es auch ein absoluter, ja, Genuss, ihm zuzusehen. Und ich denke, am Ende wird es da oben ein richtiger Kampf werden zwischen Chelsea, Leicester und Man United um die Champions League-Plätze hinter Man City. Und wir werden sehen, was da die nächsten Wochen noch so bringen.
Genau, ich habe ja gerade gesagt, also mal gucken, ob sie den zweiten Platz halten können. Nach oben ist da für mich null Potenzial, weil da ist im Moment ein anderes Team und das ist City, die mit 1:0 in Arsenal gewinnen konnten, nach einem frühen auch Kopfballtreffer von Sterling, also ähnlich wie Moura, eigentlich nicht dafür bekannt, aber mit einem schönen Kopfballtor. Auch das, also 1:0 klingt jetzt nicht überzeugend, aber das waren sie. Also sie hatten super, super Spielszenen. Gündogan hätte treffen können, auch am Ende nochmal der Rechtsverteidiger Cancelo mit einem Außenrissschuss fast getroffen. Also das klingt knapper, als es war.
Ja, wenn du City jetzt gesehen hast, ganz kurz die Frage an dich: Hast du eigentlich schon so Angstausbrüche für die Champions League unter der Woche? Weil man muss es ja kurz erklären. Du bist ja Gladbach-Fan und ich weiß noch, nach der Auslosung dieser Runde in der Champions League hast du sogar hier im Podcast noch von dir gegeben, dass du dich darüber freust, weil Man City ja nicht so gut drauf ist. Wie sieht's jetzt aus?
Genau, ich würde mich da gerne nochmal verteidigen. Also ich habe das in einer späteren Folge nochmal revidiert. Natürlich im Moment mit der Form gegen City keine Chance. Also ich habe keine Ahnung, wie man das gut überstehen will. Ich würde nicht ausschließen, dass man spielübergreifend dann mit 8, 9, 0 zu 0 verliert. Für mich ist City im Moment Weltklasse. Also wir wollen jetzt hier nicht wieder anfangen wie letzte Folge mit den Schwärmereien, aber ein Riesenteam, taktisch top und im Moment trifft da eben jeder. Und Foden wurde auch noch geschont, also so habe ich zumindest interpretiert. Ich habe Angst, mehr muss man nicht sagen. Dann zum nächsten Spiel. Da hat nämlich Leicester gegen dein Team, gegen Aston Villa mit 2:1 gewonnen. Kein guter Auftritt von Villa, da war Jack Grealish verletzt. Da gibt es ja eine ganz interessante Geschichte, wie das dann rausgekommen ist.
Ja, Grealish hat sich wohl im Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel verletzt, aber der Verein hatte es nicht kommuniziert. Das heißt, Leicester City musste davon ausgehen, dass Jack Grealish für dieses Spiel auch bereit sein wird. Allerdings gab es dann vorher schon Gerüchte, dass Grealish dieses Spiel wohl verpassen würde. Da haben sich jetzt viele gefragt, wie diese Gerüchte zustande kamen. Und mittlerweile ist man sich sicher, dass es ja Mitgliedern des Aston Villa Staffs zu verdanken ist, die wohl in ihrer imaginären Fußball ja, Premier League Aufstellung Grealish rausgelassen haben für das Wochenende. Stichwort Fantasy Football. Da kann man ja seine Aufstellung quasi immer wählen. Da hat Grealish bei den Verantwortlichen von Aston Villa oder bei den Beteiligten zumindest gefehlt. Dementsprechend konnte da David Moyes und ja, die, Quatsch, nicht David Moyes, Brendan Rodgers und die Leicester-Verantwortlichen konnten da schon ihre Schlüsse draus ziehen. Ganz interessante Entwicklung, wie ich finde.
Ja, genau, witzige Story, weil wenn sowas nicht kommuniziert wird, ist es ja auch offensichtlich nicht gewollt, dass es rauskommt und dass dann über so einen witzigen Zufall das rauskommt. Ich denke, da wird es intern ein, zwei Gespräche gegeben haben. Dann noch zu den Ergebnissen, zu den restlichen. West Ham hat, wie wir ja schon gesagt haben, 2:1 gegen Tottenham gewonnen, Liverpool 2:0 verloren. Dann noch zu Tuchel. Er hat nämlich mit Chelsea nur gegen Ralf Hasenhüttl 1:1 gespielt, gegen Southampton. Ganz interessant. Dort konnte Minamino mal wieder treffen und Mount per Elfmeter. Dann zu den letzten drei Partien. Das war Burnley gegen West Brom, die sich mit 0:0 getrennt haben. Fulham, die Sheffield mit 1:0 schlagen konnten, durch ein Tor von Lookman, den wir noch aus Leipzig kennen. Und die Wolves konnten mit 1:0 gegen Leeds gewinnen, ebenfalls ein Elfmeter-Tor. Ja, das war der Spieltag und das war auch unsere Folge für heute. Und wir verabschieden uns und bedanken uns fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Macht's gut, Leute. Ciao.